Jetzt bin ich schon wieder hier.
Freue mich auf diesen Abend. Erlösung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir müssen unterscheiden zwischen Erlösung und Selbsterlösung. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ein Mann fiel in eine Grube, eine sehr tiefe Grube. Zum guten Glück kamen hier dann plötzlich zwei Männer, zwei Vertreter. Der erste, der kam, der war ein Buddhist. Und der sagte dem Mann, schau mal, ich kann dir jetzt ganz genau sagen, wie du aus diesem Loch kommst. Es gibt diesen siebenfachen Weg der Erlösung ins Nirvana. Und wenn du beim siebten Weg bist, dann bist du aus dieser Grube raus. Der arme Kerl wäre heute noch in dieser Grube. Da kam ein Moslem und hat gesagt, ich weiß was. Einmal im Jahr pilgerst du nach Mekka und dann fünfmal im Tag nach Mekka beten. Er hat alles versucht. Er war immer noch in der Grube. Plötzlich sah er da von oben ein Seil und eine Stimme sagt, halte dich am Seil, ich ziehe dich herauf. Das ist der Unterschied zwischen Erlösung und Selbsterlösung. Der Mensch versucht mit allen Dingen und Mitteln, sich selbst zu erlösen. Es funktioniert nicht. Oder hast du schon jemals jemanden gesehen, der seinen Kopf, mit der Hand seinen Kopf aus dem Sumpf zieht? Ich habe noch niemanden gesehen. Oder da war ein christlicher Mann, da war im Bus und nachher musste er in eine Kurve, da haben sich alle da oben gehalten. Und haben sie dann gesagt, ja, das ist eben auch ein guter Haltegriff, dieser Jesus. Und da hat der andere gesagt, brauchst du doch nicht. Da hat dann der Christ gesagt, versuch doch mal, dich an deiner eigenen Krawatte zu halten, wenn es um die Kurve geht. Also, Selbsterlösung funktioniert nicht. Jetzt ist es so etwas Wunderschönes, dass die Bibel uns etwas sagt über Erlösung. Und ich möchte euch sagen, ich gehe diesen Weg mit Jesus über 40 Jahre. Und ich habe gemerkt, dass ich mich vorbereitet habe, wir haben das Thema Erlösung. Wir, die wir Gottes Kinder sind, wir haben dieses Thema absolut nicht in der ganzen Tiefe erfasst, was Erlösung bedeutet. Ja, wir können ein Lied singen, gell? Erlöst bin ich, darf mich wohl rühmen. Aber was bedeutet Erlösung? Ich möchte einen Abschnitt zuerst einmal lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 11. Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 11. Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Guten dürfte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr? Nun werden wir durch ihn vor dem Zorn gerettet werden, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Erlösung verdient haben. Ich höre gar keinen Widerspruch. Ich kann euch da etwas erzählen. Nein, es war ein Test. Also ich habe ich nicht. Hier steht nämlich, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Ich habe hier geschrieben, nicht verdient. Wie empfängst du ein Geschenk? Was sagst du? Was hast du den Kindern gelernt, wenn sie etwas bekommen haben? Sag Danke. Wir haben die Erlösung empfangen. Und was so gewaltig ist, ich möchte heute Abend drei Aspekte dieser wunderbaren Erlösung mit euch zusammen betrachten. Das gibt ein gewaltiges Bild. Zuerst einmal, die Erlösung ist eine Tatsache, die bereits vollbracht wurde, als Jesus am Kreuz von Golgatha ausrief, es ist vollbracht. Die Erlösung in der Vergangenheit, die ist vollbracht. Und jetzt hör mal gut zu. Wir haben hier gelesen, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist bereits für diese Erlösung gestorben, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und das ist so gewaltig. Und wenn wir diese Erlösung angenommen haben, dann werden wir gerechtfertigt. Das bedeutet, wir werden gerechtfertigt durch den Glauben, allein durch den Glauben und nur und nicht durch die Werke des Gesetzes. Und diese Erlösung, wenn wir diese Erlösung annehmen, wenn wir unser Leben Jesus übereignen, ihm sagen, Herr, übernimm du jetzt die Führung in meinem Leben, dann dürfen wir wissen, diese Versöhnung hat bereits stattgefunden am Kreuz von Golgatha. Und wir können jetzt einfach sagen, Herr Jesus Christus, hier bin ich. Ich nehme diese Erlösung an, die du für mich vollbracht hast. Und das ist so gewaltig. Dann das Wissen, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir haben jetzt einen Anfang gemacht im Glaubensleben. Und ich möchte jetzt mit euch etwas noch anschauen. Im Kolosserbrief Kapitel 2. Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 13 und 14. Das gehört alles zu dieser Tatsache, dass dieses Erlösungswerk von Jesus Christus bereits vollbracht wurde. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Das ist ein ganz wichtiger Vers, auch im Zusammenhang mit unserer Erlösung. Da heißt es, er, Christus, hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab. Und was passierte da am Kreuz von Golgatha? Und den Schuldschein gegen uns vernichtet, der uns durch Vorschriften belastete und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. Ihr Lieben, das ist Evangelium in Reinkultur. Das ist frohe Botschaft. Was ist passiert mit unserer Schuld? Mit diesem Schuldschein, der uns von Gott trennte. Jesus hat diesen Schuldschein genommen, mit ans Kreuz genommen und hat diesen Schuldschein dort angenagelt. Hey, was ist das? Ist das nicht eine frohe Botschaft? Er hat den Schuldbrief zerrissen. Also ich habe meinen Schuldbrief zerrissen. Als ich mich für Christus entschied in Winterthur, war in einer Jugendevangelisation, da hat der Evangelist mir gesagt, ja, möchtest du jetzt da wirklich einen Schritt zu Jesus machen? Da habe ich gesagt, ja, darum bin ich eigentlich ja da. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt schreib mal alle deine Schuld auf, wo dir bewusst ist. Da habe ich gesagt, ja, meinst du das ernst? Alles. Es hat ziemlich viel gegeben. Und dann kam der, also ich mache jetzt das nicht, sonst habe ich kein Konzept mehr. Der kam das und sagte, weißt du was? Dieser Schuldbrief ist zerrissen. Und dann hat er mir diese Papierschnipsel in die Hand gelegt und ich ging raus. Ich, der sonst ein wenig ein Umweltbewusster war und habe gedacht, Halleluja, habe die ganzen Schnipsel in der Marktgasse in Winterthur verteilt. Das war eine Erlösung. Und ich hatte, ihr Lieben, ich hatte ziemlich viel Dreck am Stecken, sagt man so. Und Gott hat mich erlöst. Und wisst ihr, jetzt kommt eben genau das Fiese, wenn du ein Gotteskind bist, und ich sage dann nachher noch etwas dazu, dass wir eben auch als Gotteskinder nicht fehlerlos sind, dann kommt der Feind ständig, weißt du, und klagt uns an. Wie oft habe ich dem Feind das Ohr geleiht, wenn er mich anklagt, aber du, da hast denn der Marietta schon mal wehgetan und so weiter und so weiter. Was macht er? Er holt wieder den Schuldschein hervor und buchstabiert alles. Ich habe den ja fortgeschmissen. Jetzt hat er den zugeklebt, oder? Und wirft mir alles vor. Und dann habe ich gedacht, Menschenskind, Moment mal, da ist etwas faul. Weißt du was? Der Feind hat nur die Kopie. Das Original ist oben. Das Original ist am Kreuz. Mir wurde vergeben. Und in dieser Erlösung, da drin darf ich leben und sage, danke Vater im Himmel. Es ist eine Tatsache. Bevor ich noch überhaupt an dich glaubte, du mir völlig wurscht warst, hast du schon dein Leben für mich gegeben. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft, die soll uns eigentlich vom Stuhl hüpfen, oder? Wir machen jetzt nicht. Aber wisst ihr, dieses Wissen, ich bin erlöst. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst, nicht selbst erlöst, erlöst durch des Heilandes Blut. Und das ist die Botschaft, die Menschen heute benötigen. Das Zweite, Erlösung ist eben auch ein gegenwärtiger Prozess. Warum? Ich versuche das euch zu erklären. Gerettet zu sein bedeutet nicht, dass wir jetzt überhaupt keinen Fehler mehr machen, dass wir nicht mehr sündigen. Also bei mir funktioniert es nicht, vielleicht funktioniert es bei dir. Bei mir funktioniert es nicht. Ich falle immer wieder mal um. Aber ich glaube einfach, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, dann will der Geist Gottes in uns auch die Kraft schenken, der Versuchung zu widerstehen. Und in dieser Gegenwart kann ich eben auch sagen, dass auch dieser Prozess uns löst oder befreit von der Macht der Sünde. Wisst ihr, wir haben auf der einen Seite die Befreiung von den Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber es gibt noch etwas anderes, und da rede ich aus meiner eigenen Erfahrung. Es gibt eine Macht der Sünde, wo du nicht frei wirst, wo du immer und immer wieder in das Gleiche hineinfällst. Weißt du, es ist eine unglaubliche Macht. Aber, und das ist eben so schön, dass ich weiß, Jesus ist auch für diese Macht ans Kreuz gegangen und hat diese Macht auch gebrochen, zerbrochen. Und ich möchte euch jetzt das einmal zeigen. Wisst ihr, und dieser Prozess, ich sagte mal, es ist ein lebenslanger Prozess der Heiligung. Wir sind nie am Ende. Wenn wir dann einmal vollendet sind, dann sind wir dann aber oben. Aber solange wir da unten sind, machen wir Fehler. Und ich möchte euch etwas lesen. Ein ganz kurzer Brief vom Titus. Titus, Kapitel 2, möchte ich jetzt einmal lesen. Titus, Kapitel 2, das heißt hier die Verse 11 bis 14. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Und was für eine Aufgabe hat jetzt die heilbringende Gnade Gottes? Das ist so schön, das heißt nämlich hier im Vers 12, und erzieht uns. Wisst ihr, wie das griechische Wort von erziehen heißt? Pädagogos, Pädagoge. Also, ihr Lieben, Jesus ist der beste Pädagoge. Da können wir alle einpacken. Er erzieht uns. Oder man kann auch sagen, er zieht uns an sein Herz. Er zieht uns an sein Herz. Und er zieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Indem wir, jetzt kommen so gewaltige Worte, die müssen wir mal einfach im Mund zergehen lassen. Da heißt es, indem wir uns auf die glückselige Hoffnung, ihr Lieben, dieses Wort gefällt mir, glückselig. Das ist doch ein bisschen mehr als glücklich. Glückselig, mir fehlen die Worte, dieses Wort überhaupt zu definieren. Ich kann es am besten sagen so. Wir haben ja auch 4 Kinder und ich habe immer zugeschaut, wie die Mama da diese Kinder an die Brust nimmt. Und dann fangen sie an zu ziehen und zu saugen und zu saugen. Schau mal diese Kinder an, nachdem sie den Bauch voll haben, oder? Die sehen glückselig aus. Oh. Verstehst du, das ist glückselig. Das ist ein Zustand reinen Glücks. Glückselig, ich möchte euch noch etwas erzählen. Ist mir so bewusst geworden, ist in den Sinn gekommen. Wir waren in Deutschland, habe ich immer wieder gepredigt auch. Und da war ich vor einem Kleidergeschäft mit einer Abkürzung. AWG. Ich habe gedacht, ja, das ist also nicht der H&M, wie wir bei uns. In Deutschland habe ich das nie gesehen. AWG. Und dann bin ich mal näher an dieses Geschäft und dann wurde dann die Auflösung gegeben. Wisst ihr, was AWG heißt? Dieses Geschäft heißt AWG, ausgedrückt, alle werden glücklich. Da habe ich, ah, das ist ja gut, ja, dann muss ich nur in dieses Geschäft. Ich weiß nicht, wer glücklicher ist, die Frau, die das Geld losgelassen hat oder die Verkäuferin, ich habe keine Ahnung. Aber ihr Lieben, alle werden glücklich. Alle wollen glücklich werden. Wer willst du nicht glücklich werden? Ich will glückselig sein. Und das ist ja dieses gewaltige, die glückselige Hoffnung, ja, auf was? Und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, warten. Halleluja! Übrigens, das ist leider ein Fremdwort, obwohl es etwa 14 Halleluja-Psalmen gibt. Er hat sich selbst für uns gegeben, hingegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Auf das freue ich mich von ganzem Herzen. Das ist eben diese glückselige Hoffnung, wenn ich einmal bei ihm bin und ihn sehe, wie er ist. Wir machen uns Gedanken, wie das wohl sein wird. Wir haben nicht allzu viel Hinweise im Himmel, über den Himmel, aber wir wissen, also es ist etwas, was wir überhaupt nicht mit unseren kühnsten Träumen uns vorstellen können. Und hier sagt Paulus zum Titus, das ist die heilbringende Gnade Gottes, die alle Menschen liebt. Und jetzt etwas, was mir ganz wichtig geworden ist, ich möchte hier zum dritten noch kommen. Erlösung ist auch eine Zukunftshoffnung. Was hat Erlösung mit mir zu tun? Wir als Gotteskinder blicken auf das endgültige Ziel. Es gibt ein Schlussziel, ein endgültiges Ziel der Erlösung. Wenn wir mit Christus mitverherrlicht werden, wenn wir mit ihm leben, in einem neuen Herrlichkeitsleib, das Kleid der Gerechtigkeit, weiße Leinwand, da sind wir dann. Und ich möchte euch noch einen Abschnitt lesen, der uns das sehr schön zeigt, im Römerbrief, Kapitel 8. Das ist die Verse 15 bis 17. Und hier spricht Paulus von dieser gewaltigen Erlösung in der Ewigkeit. Und da lesen wir Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Jesus Christus hat uns befreit von dem Geist der Knechtschaft und auch befreit von der Furcht, von der Angst. Und wir dürfen jetzt den Geist der Sohnschaft, was ist das für ein Unterschied? Der Geist der Knechtschaft, die uns immer wieder in die Knechtschaft führt, oder der Geist der Sohnschaft, dass wir versöhnt sind mit Jesus Christus. Und dann lesen wir hier im Vers 16 und 17, der Geist selbst gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ihr Lieben, wir wollen ja alle mitverherrlicht werden, aber mitleiden ist ein wenig schwieriger. Gell? Wer will schon leiden? Verherrlicht werden, so wollen wir schon. Aber mitleiden, mitverherrlicht werden. Wir sind Erben, Erben Gottes, und ich kann dir gar nicht sagen, wie reich das, weißt du, wie reich das du bist? Da ist ein Milliardär überhaupt nichts. Du hast viel mehr. Du hast viel mehr. Du hast eine Ewigkeit, wo du mal Gedanken darüber machen kannst, wie reich ich eigentlich bin. Wisst ihr, einmal werden wir vor Gott stehen. Dann sind wir vollendet. Dann ist das Werk der Heiligung in unserem Leben abgeschlossen. Dann sind wir vollendet. Dann sind wir frei von jeder Sünde. Wir sind angetan mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, das Große, wir werden von Gott willkommen geheißen. Ich habe mir mal so vorgestellt, wenn ich da in den Himmel komme, gibt es da sehr wahrscheinlich ein Empfangskomitee. Also ich stelle mir das so vor. Die Bibel sagt zwar nichts davon, aber ich stelle mir das so vor. Ich werde im Himmel empfangen. Ist das so abwegig? Oder stehst du dann da im Himmel und denkst, was soll ich jetzt hier machen? Nein, du wirst empfangen. Ich habe keine Ahnung, wie das vor sich geht, aber du wirst empfangen. Und hier sehen wir die ewige Dimension der Erlösung. Das ist die ewige, die abgeschlossene Dimension der Erlösung. Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden einmal, und das können wir auch in der Offenbarung lesen, das möchte ich jetzt ich habe noch ein wenig Zeit. Weißt du, Christus nachzufolgen schließt alle diese drei Dimensionen der Erlösung ein. Und durch den Glauben können wir feiern, dass wir von Gottes Zorn befreit sind. Von Gottes Zorn befreit, befreit von jeder Sünde. Und ich möchte dir einfach einmal diese Frage stellen. Sind das eigentlich nicht himmlische Aussichten? Wer ist dafür, dass das himmlische Aussichten sind? Ja, ich denke, ich muss da nicht. Es war nur eine rhetorische Frage. Nein, es ist gewaltig. Das sind, hört mal, ich sage euch, also wenn ich über das rede, bin ich einfach total begeistert. Vielleicht merkt ihr das. Dann haue ich manchmal über die Hutschnur raus. Aber hör mal gut zu. Und ich sah, Offenbarung Kapitel 21, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Ich habe nachgedacht, wisst ihr, über diesen Vers. Was bedeutet das? Gott zeltet unter seinem Volk. Wir werden ihn sehen, und er ist hier, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott. Mit ihnen wird ihr Gott sein. Also Gott wohnt dann mitten unter uns. Er hat das Zelt aufgeschlagen. Ihr Lieben, wenn ich die Bibel lese vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, fällt mir etwas auf, dass Gott eine unstillbare Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit den Menschen. Für das ist er gekommen. Er hat eine so große Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich frage mich nochmal, wie diese Sehnsucht bei uns ist zu ihm. Aber er hat eine tiefe Sehnsucht. Das sehen wir im Paradies. Adam und Eva sind umgelaufen mit Gott. Ja, frag mich nicht, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber sie waren in einer vollendeten, vollkommenen Umgebung. Und Gott wollte Gemeinschaft haben. Dann sehen wir die Stiftshütte in der Wüste. Auch wieder Gott in der Stiftshütte mitten unter dem Volk. Dann der Salomonische Tempel, überall, immer wieder. Und jetzt in der Offenbarung, der Höhepunkt, Gott in Gemeinschaft, in vollendeter, vollkommener Gemeinschaft mit den Menschen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Je älter das du wirst, desto mehr hast du Schmerzen. Ich sage manchmal immer, ich bin eigentlich ein alter Knacki. Weißt du, überall knackt es. Manchmal im Knie, manchmal im Rücken, irgendwo knackt es immer. Aber hör mal, wir sind dann vollendet, wir haben einen Herrlichkeitsleib, der bleibt, der ist stabil, musst du nicht wieder wechseln. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann der Schreibbefehl. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sprach er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Und da manchmal sage ich hier, und alles zwischendurch auch noch. Gott ist alles. Anfang, Alpha und Omega. Anfang und Ende. Ich werde dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Also diese Erlösung ist nicht nur für die Gegenwart, für Vergangenheit oder Gegenwart, sondern sie ist auch in der Zukunft. Und dort in der Zukunft vollendet sich die Erlösung. Und dann sind wir miteinander. Und wenn wir uns hier unten nicht mehr sehen, dann sehen wir ganz sicher uns oben. Dann tanzen wir Hora miteinander. Dann können wir nämlich wieder, dann können wir tanzen, dann sind wir jung und... Ha? Oh, Ja, da können wir tanzen. Und das ist so etwas Wunderschönes. Wisst ihr, wir leben, wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann kann es uns Angst und Bange werden. Was haben die Menschen? Keine Zukunft, keine Hoffnung. Die psychiatrischen Kliniken laufen über von jungen Menschen, die keinen Sinn und Hoffnung mehr haben. Du musst heute, wenn es gut geht, 5 Monate warten, bis du einen Platz bekommst. Sie sind überfüllt. Menschen, junge Menschen, ohne Zukunftsperspektive, nichts. Und so werden wir aufgefordert, eben auch ermutiger zu sein, Salz und Licht zu sein. Und da, wo wir können, ihnen zu sagen, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Erlösung. Höre auf, dich selbst zu erlösen. Das bringt nichts. Es gibt eine Erlösung. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Ich möchte noch danken. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Sohn Jesus Christus die vollständige Erlösung geschaffen hat. Es ist vollbracht. Und Herr, ich möchte jetzt einfach noch ganz besonders darum beten. Du weißt, ob hier in diesem Saal Menschen sind, die vielleicht noch diese Entscheidung für Christus nicht getroffen haben. Vater im Himmel, ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig ihnen, wie sehr Jesus sich freut, wenn diese Menschen deinen Sohn annehmen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, lass niemand hier heute Abend heraus, der sich seiner Erlösung nicht sicher ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du hast uns wirklich unglaublich reich beschenkt. Und für dieses Geschenk wollen wir danken, dich loben, dich preisen und dich anbeten. Halleluja. Dir gebührt Ehre und Lob, Preis und Dank. Amen.